Hallo und herzlich willkommen zu Folge 142 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Phil von Psychband und das ist wieder ein Hardware-Startup, das der Phil ja komplett ohne Investoren bootstrapped aufbaut. Seine Mission dabei, er möchte einen Fitness-Tracker auf den Markt bringen, der ja ohne Abo-Modell auskommt und bei dem die Daten lokal bleiben. Ja, und das Psychband, das ist dann einfach nur ein Armband ohne Display und deswegen hat es auch eine entsprechend lange Akkulaufzeit. Und ich finde es super spannend, weil da gibt es ja einen großen Konkurrenten aus den USA, nämlich das Whoopband. Und das kennst du vielleicht nicht nur von anderen Podcasts und Werbeformaten, ja, sondern haben es vielleicht auch Freunde von dir, die zahlen dafür eine Subscription im Monat. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ein, zwei Schwierigkeiten mit dem Modell. Und der Phil hat da ja eine Lüge gesehen und hat jetzt insgesamt schon über 5000 Interessenten auf der Warteliste und selber Geld investiert, nachdem er ja aus einer Werbeagentur, Marketingagentur ausgestiegen ist, macht er das Ganze jetzt in Vollzeit. Und es ist jetzt kurz vorm Launch, gibt gerade noch ein paar Schwierigkeiten, aber du kannst dich natürlich gern schon auf der Warteliste eintragen. Wir sprechen im Podcast darüber, wie er darauf gekommen ist, es zu bauen, wie sowas entsteht, wie man eigentlich so ein Hardware-Gerät baut, wie man da durchiteriert, fand es super spannend und das alles eben auch Bootstrap, da kann man nur den Hut von ziehen. Ich bin auch auf der Warteliste und ich werde da auch zuschlagen, wenn das dann verfügbar ist. Genau, bevor es jetzt direkt losgeht, wie immer ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In den Shownotes findest du einen Abo-Link für den Happy Bootstrapping Newsletter. Da bekommst du aktuelle Folgen ein, zwei Tage nach dem Release und als Zusammenfassung. Und es gibt eine kleine Umfrage zur Podcast-Community. Und wie immer kannst du mir Vorschläge für neue Gäste oder Feedback schicken zum Podcast übers Kontaktformular auf der Website oder einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Jetzt geht's los mit Phil und mir. Viel Spaß. Guten Morgen, Phil, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, hi, Andi.
Freut mich, dass du am Start bist und dass wir über was ganz Besonderes sprechen, nämlich ja hauptsächlich das Psychband. Aber erzähl doch mal erst, wo kommst du her, wer bist du? Und du bist ja auch schon sehr umtriebig gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, da sprechen wir auch zuerst drüber. Also, wo sitzt du und wer bist du?
Ja, also ich bin Phil, ich bin 28. Ich komme aus Nordenham. Hier sitze ich auch gerade. Ist in der Nähe von Bremen und Niedersachsen. Und ja, ich habe jetzt schon das ein oder andere Unternehmen gemacht und war die letzten 10 Jahre eigentlich größtenteils im Bereich Marketing oder waren wir größtenteils im Bereich Marketing unterwegs. Zwischendurch auch ein bisschen Softwareentwicklung und genau, habe jetzt letztes Jahr angefangen am Psychband zu arbeiten und richtig aktiv bin ich da jetzt seit Anfang des Jahres.
Und kurz als Teaser, wir sprechen ja später noch ausführlich darüber, was genau ist das Psychband?
Ja, das ist ein Fitness- und ich sag mal Gesundheitstracker, den man am Handgelenk oder Oberarm tragen kann. Die Besonderheit ist so ein bisschen, dass es kein Display hat im Vergleich zu vielen anderen Trackern, die es schon gibt. Und genau, das ist es so.
Also wie so ein Whoop-Band, das man immer wieder auch in Podcast-Werbung hört.
Ja, richtig, genau.
Und der entscheidende Unterschied ist aber, dass
alle Daten lokal sind und dass es natürlich kein Abo hat. Also es ist ein Einmalkaufprodukt oder wird es sein. Und genau, dann kann ich das sozusagen über den gesamten Produktlebenszyklus verwenden, ohne dass ich irgendwo eine Subscription brauche.
Ah, das ist das für die, die das nicht kennen, bei dem Whoop. Ich glaube, die haben das jetzt auch nochmal erhöht, aber da hat man, wie war das, $20 oder 20 Euro im Monat?
Genau.
Und dann kriegst du die neue Hardware und hast alles mit dabei. So irgendwie war das, ne?
Genau, das war mal grundsätzlich die Aussage. Als ich mir das zugelegt habe vor, ja gut, ein bisschen mehr als 2 Jahren jetzt, hat das 264 Euro im Jahr gekostet. Kostet das heute auch noch, aber es gibt jetzt auch eine teurere Version für 399, glaube ich, kostet die im Jahr. Und genau, das Versprechen ursprünglich war mal, das ist ein Service und man bekommt, sobald die neue Hardware kommt, dann die Hardware umsonst. Das wurde allerdings in diesem Jahr gebrochen, als sie die 5. Generation vorgestellt haben. Da war das so, bei mir wurde, glaube ich, das Abo im Januar verlängert um 12 Monate. Und dann ist im Mai das Produkt veröffentlicht worden, das 5er. Und dann wollten sie plötzlich eine Upgrade-Fee von 89 Euro dafür haben. Und genau, das hat auch so einen kleinen Shitstorm ausgelöst, sag ich mal. Aber bei denen ist sozusagen das Konzept, ich zahle jedes Jahr und in dem Moment, wo ich nicht mehr bezahle, ja, kann ich die App einfach nicht mehr verwenden und das Gerät ist im Grunde dann so, ja, Elektroschrott, kann man sagen.
Aber muss ich das dann zurückschicken oder das ist dann wirklich, fährt dann rum und ich kann es nicht mehr nutzen?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich meins nicht gekündigt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Produkt behalten darf.
Interessant. Ja gut, ja, wahrscheinlich ist das auch zu aufwendig und zu hygienetechnisch schwierig, das wieder zu refurbischen. Also den Teaser auf den Preis von dem Zeigband, den machen wir jetzt noch nicht. Da müsst ihr dann ein bisschen zuhören jetzt. Ich habe auf LinkedIn gesehen, ganz viele Dinge schon gemacht und du hast gesagt, du bist 28. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen für die Historie. Du hast relativ früh angefangen mit dem Thema Unternehmertum. Heute gibt es eine Crit Ventures GmbH, dann habe ich eine P2LS9K GmbH gefunden. Das hört sich an wie ein Callsign, also wie so ein Rufzeichen beim Funken. Weiß nicht, ob es daher kommt, aber kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie deine Historie im Unternehmertum ist, sodass wir verstehen, warum und wie du dann das Zeigband aufgebaut hast?
Das erste Mal habe ich gegründet, das müsste 2013, glaube ich, gewesen sein, im Alter von 17. Da haben wir eine GbR gemacht, haben ein paar Webseiten für kleine Kunden gebaut. Zusammen mit zwei Freunden habe ich das gemacht. Genau, und die ursprüngliche Idee kam sogar von dem Lehrer. Während der Projektwoche haben wir die Website für die Schule neu gemacht. Und dann hat der so gesagt, ja, kann man ja eigentlich auch so eine Schülerfirma gründen. So. Dann haben wir das versucht auch zu machen. Der Vater von dem einen von den beiden Kollegen ist Steuerberater gewesen und hat uns dann quasi durch diesen Dschungel der Gründung genommen, weil damals, wenn man nicht 18 ist, muss man noch dazu sagen, darf man offiziell noch gar nicht gründen. Man braucht dann, muss es entweder über die Eltern laufen lassen oder man braucht die Bestätigung vom Amtsgericht, vom Familiengericht, dass man gründen darf. Genau, das hat relativ lange gedauert, glaube ich, 10 Monate oder so. Als wir das dann hatten, waren wir auch schon fast, oder der erste war dann, glaube ich, schon fast 18. Genau, aber so sind wir gestartet und danach, es hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, dass das nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich in 2014 mit einem der beiden Kollegen sozusagen die eigentlich erste Firma, sage ich immer, gegründet, wo wir dann auch wirklich deutlich aktiver waren. Das war dann auch noch während der Schulzeit. Da waren wir aber schon 18 beide. Und da haben wir dann zusätzlich zu den Webseiten auch so ein bisschen Marketingmaterialien, Design und sowas mit dazugenommen. Wir hatten dann noch einen Freund von dem Kollegen, der ist Designer und der hat dann da ein bisschen mitgeholfen. Genau. Und Anschluss bin ich dann studieren gegangen nach der Schulzeit. Ich habe Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren, habe auch 4 Semester durchgezogen, war quasi nie anwesend, weil ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet habe, habe aber die Klausuren und sowas mitgeschrieben, habe dann aber nach 4 Semestern das Studium erstmal unterbrochen oder pausiert. Mittlerweile kann man eher sagen, abgebrochen. Und genau, haben dann in 2017 eine GmbH gegründet. Das hieß damals Grid Ventures GmbH. Und der Fokus da war eigentlich auch tatsächlich eher Softwareentwicklung als Thema. Über dieses Webseitenthema habe ich mich ganz stark in dieses Thema Softwareentwicklung eingearbeitet und mich da auch super viel für interessiert und bin dann damit gestartet. Und wir hatten dann 2, 3 Projekte, ein sehr großes und dann auch die ersten beiden Mitarbeiter. Beide Softwareentwickler. Und ja, das Projekt ist dann leider ganz plötzlich, sag ich mal, abgebrochen worden von dem Kunden, weil der Projektleiter des Kunden da so ein paar Sachen gemacht hat. Will ich nicht weiter ausführen, aber genau, der hat da ein bisschen, ich sag mal, das war schon fast Betrug, aber gut, das ist dann weggebrochen leider. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen in eine Schieflage gerutscht, weil man hatte plötzlich Mitarbeiter. Ein großer Teil des Umsatzes auch von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Mhm. Und bin dann danach so ein bisschen als Freelancer, sag ich mal, habe ich dann in Hamburg noch gearbeitet für eine sehr große Agentur. Habe dann noch 2 Jahre in Hamburg gelebt. Habe aber auf Rechnung von der GmbH gearbeitet, einfach um das so ein bisschen zu stabilisieren. Und währenddessen haben wir bei der GmbH uns mehr fokussiert auf das Thema Marketing, Webseiten, Werbung. Also eigentlich da, wo wir hergekommen sind. Genau, und haben das dann auch bis heute weiter ausgebaut, haben dann noch eine Werbetechnikfirma in 2024 dazu gekauft. Und ich bin dann im Laufe der Zeit habe ich aber immer mehr gemerkt, dass das eigentlich ist, dieses Marketing-Thema ist nichts für mich. Ich möchte eigentlich eher was Technisches machen. Das ist so ein bisschen, wo mein Herz für schlägt. Und habe mich dann entschieden, Mitte letzten Jahres als Geschäftsführer aus der GmbH auszusteigen. In dem Zuge habe ich dann auch einen Teil meiner Anteile an den Kollegen verkauft, bin aber immer noch Anteilseigner oder Gesellschafter und habe dann die P2LS9K GmbH gegründet. Das ist so ein bisschen, die fungiert dann so ein bisschen als Holding in Zukunft, Und das ist ein Numeronym. Also P2L ist Phil und S9K ist Schafazik für meinen Nachnamen. Und genau, habe dann noch ein Einzelunternehmen. Damit mache ich gerade die Entwicklung des Sidebands. Und dann habe ich jetzt vor kurzem eine weitere GmbH gegründet, beziehungsweise die ist noch in Gründung, die dann den Vertrieb des Sidebands übernimmt.
Das Sidebrand machst du komplett alleine und ja. In der J&P Media Labs, wie viele Leute arbeiten da, dass wir das verstehen? Was habt ihr da verantwortet?
Da haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht, über die GmbH plus die Gesellschaft oder die GmbH, die wir nochmal dazu gekauft haben, jetzt, glaube ich, 14 Mitarbeiter, 14 Vollzeitangestellte.
Okay. Also hast du schon eigentlich einen Vollzeitjob und mehr gehabt sozusagen.
Ja.
Und dann hast du das Zeigband nebenher angefangen, weil du das Whoop hattest und dann damit nicht zufrieden warst. War das die Motivation?
Genau. Das Whoop habe ich, glaube ich, so ein paar Monate benutzt und dann habe ich einfach mal recherchiert. Ich habe so gedacht, man, das muss es doch auch ohne Abo-Modell geben. Und ich habe recherchiert und geguckt nach Alternativen und habe auch viele so bei Alibaba gefunden. Ich sag mal so Dropshipping-Produkte. Hab mir auch viele davon bestellt. Ich glaube so 8, 9 von diesen Geräten. Alle getestet. Waren alle Müll, sag ich mal, wenn man das so ehrlich betrachten darf oder so ehrlich, einen ehrlichen Begriff dafür finden darf. Und habe dann einfach recherchiert, was ist eigentlich, was passiert technisch eigentlich in so einem Gerät? Welche Komponenten werden da verwendet? Welche Komponenten werden benötigt? Welche Algorithmen werden benötigt und so weiter? Und bin dann eigentlich drauf gekommen, dass die Technik als solches relativ rudimentär ist und auch ja schon relativ alt. Also die ist schon seit über 10 Jahren, glaube ich, jetzt im Massenmarkt. Diese Photoplethysmographie, also sprich, dass man die Pulswelle mit einer LED und einer Fotodiode messen kann. Und genau, habe dann entschieden, vielleicht kann man einfach mal selber was machen. Bin aber ein bisschen einen anderen Weg gegangen, habe mir erstmal einen Produktdesigner gesucht, der mir ein Produktdesign macht und ein paar Renderings. Und mit diesen Renderings habe ich dann eine Landingpage gestartet. Und
ohne was zu haben.
Ohne dass ich quasi überhaupt angefangen habe, die Hardware zu entwickeln. Und genau, habe erstmal sozusagen ein bisschen gecheckt, ist überhaupt der Wunsch nach einer Alternative da bei Leuten? Und habe dann relativ schnell aber, ich glaube, 1000 Leute auf der Warteliste gehabt und habe das auch nicht groß beworben. Also ich habe, glaube ich, so für Chats 20 Reddit-Kommentare irgendwie geschrieben in verschiedenen Subreddits und darüber ist quasi der gesamte Traffic dann gekommen. Und dann habe ich entschieden, okay, ich gehe das jetzt Vollzeit an.
Und das machst du jetzt seit wann Vollzeit dann?
Seit April, kann man grob sagen. Ja.
Seit April diesen Jahres?
Ja, okay. Genau.
Ah, das heißt, du beziehst noch ein Einkommen aus dem anderen Job oder hast dir was angespart?
Tatsächlich nicht. Das ist okay. Alles aus Rücklagen und aus meinem kleinen Anteilsverkauf finanziere ich das aktuell.
Ah, da gehst du jetzt nochmal voll ins Risiko. Also du hast ja jetzt mit 28, wenn ich das mal so frei sagen darf, hast du mehr Firmen gegründet, gekauft und rumgeschoben wie jetzt ich und ich bin ein bisschen älter wie du und wie wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen dann auch. Woher kommt der Drive? Hast du eine Unternehmerfamilie oder ist es was, also wenn du mal mit 17 schon anfängst, sich damit zu beschäftigen, da haben ja die meisten Leute andere Dinge im Kopf wie Unternehmertum. Wo kommt da der Drive her?
Also man muss dazu sagen, mein Vater ist auch selbstständig, im Elektrohandwerk aber. Und mein Opa, den ich leider nie kennengelernt habe, der war auch selbstständig. Also ein bisschen was muss er auch in der Familie stecken. Und der eigentliche Ausschlag war wahrscheinlich einfach, dass der Lehrer damals diesen Scherz gemacht hat. Mach doch einfach, damit kann man doch eine Schülerfirma machen, mit dir Webseiten bauen. Und dann hat man das so ein bisschen erstmal gemacht und dann hat man sozusagen die ersten Berührungspunkte damit gemacht. Dann hat man sich auch vielleicht ein bisschen mehr dafür interessiert. Dann hat man viele YouTube-Videos zu dem Thema geguckt und so. Und der Vorteil, glaube ich, dann war natürlich, dass man im jungen Alter auch noch sehr ungebunden ist und deswegen das einfach mal machen konnte. Und wenn das mit der GbR beziehungsweise dann mit der GmbH schiefgegangen wäre, dann wäre das halt schiefgegangen, dann hätte ich mein Studium weitergemacht, so ungefähr. Und so ist man in dieses Thema reingerutscht und so kam dann auch so ein bisschen das Interesse für dieses Thema und vor allen Dingen dann auch jetzt der Drive, dann zu sagen, okay, das bis jetzt war alles schon cool und man hat schon, glaube ich, relativ viel erreicht dafür, aber man ist noch lange nicht an dem Punkt, wo man vielleicht irgendwann mal sein möchte, den man sich selber mal für sich angestrebt hat. Und das kombiniert so ein bisschen mit dem eher technischen Interesse bei mir, dass ich also auf dieses Marketing-Dienstleistungsthema nicht mehr so viel Lust hatte, hat mich dann so ein bisschen hinbewegt zu sagen, jetzt gehst du nochmal ins Risiko und jetzt machst du nochmal was Neues.
Wie ging es dann weiter? Du hast gerade beschrieben, du hast die Landingpage gemacht, das hört sich so einfach an, ein paar Reddit-Kommentare hinterlassen, 1000 Leute auf der Waitlist gehabt. Und war das so deine Checkbox, ey, wenn ich 1000 Leute kriege, dann fange ich auch wirklich an, das Produkt zu entwickeln? Oder wie ging es dann weiter?
Das war eigentlich mein Ansatz. Ich hatte parallel dazu noch diese ganzen Alibaba-Produkte. Eines davon, sag ich mal, ist ganz okay gewesen. Es konnte nur nicht so viel, softwareseitig. Da habe ich dann so eine eigene Hardware für bauen lassen, damit ich überhaupt anfangen kann, überhaupt mal zu überlegen, wie muss die App funktionieren und wie funktioniert die Kommunikation zwischen Gerät und App. Und dieses Gerät habe ich dann quasi dafür verwendet. Ich habe aber von Anfang an ausgeschlagen oder nicht die Idee weiterverfolgt, irgendwie ein White-Label-Produkt zu machen. Einfach, weil ich das dafür nicht gut genug fand. Und habe dann einfach entschieden, nachdem ich 1000 oder ich habe glaube ich schon angefangen, als ich relativ schnell so 600, 700 hatte, bei Upwork nach Freelancern zu suchen oder nach Firmen zu suchen, die im Thema ja Hardware-Engineering unterwegs sind. Und habe dann da ganz viele Calls mit verschiedenen Leuten gemacht, hatte auch ein paar super interessante Gespräche und konnte auch viel mitnehmen aus diesen Gesprächen und habe mich dann dafür entschieden, mit einem Freelancer von diesen Leuten bei Upwork zu starten. Und da sind wir erstmal so in das Research gegangen, welche Komponenten brauchen wir, welche wollen wir am Ende direkt verwenden, haben mit Herstellern gesprochen und so weiter und hatten dann irgendwann, sag ich mal, so eine Liste an Komponenten, die wir gerne nehmen würden und sind dann einfach gestartet. Und in dem Prozess hängen wir jetzt so ein bisschen noch, in dem Hardware-Entwicklungsprozess. Da musste ich auch selber für mich persönlich viel dazulernen. Ist halt ganz anders als Softwareentwicklung, wo man halt schnell mal sagen kann, okay, damit geht man an den Markt und dann Feature XY kommt dann halt per Update. Das geht halt nicht bei Hardware. Die Hardware muss halt irgendwie vollständig sein und muss funktionieren. Und ja, an der Stelle stehen wir jetzt so ein bisschen. Und ich selber habe quasi parallel an der App gearbeitet, habe mir dann nochmal einen Freelancer für das Thema Machine Learning gesucht. Dem habe ich dann mehrere Machine Learning Modelle für das Thema Schlaftracking und Schlafphasen gebaut und optimiert. Und da haben wir jetzt, glaube ich, sind wir jetzt bei der 5. Version und haben dann auch einen Datensatz mittlerweile kommerziell dazu gekauft. Vorher haben wir immer mit Open Source Datensätzen trainiert. Und genau, das ist so ein bisschen der Weg, den ich bisher eingeschlagen habe. Thema Marketing und Kommunikation, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in der Zwischenzeit auch ein bisschen vernachlässigt, einfach weil ich mich mehr auf die Technik konzentriert habe und gemerkt habe, dass einfach genug Interesse da ist und dass ich erstmal sozusagen
läuft die Technik voreinander,
okay. Genau, ich muss die Technik erstmal ein bisschen voreinander kriegen, ja. Und dann kann ich anfangen, wieder ein bisschen in Kommunikation zu gehen.
Hast du denn, arbeitest du noch mit dem ersten zusammen, den du auf Upwork gefunden hast, dem Hardware-Menschen?
Ja, genau.
Ist mit das jemand aus Deutschland?
Aus Irland. Und genau, wir sprechen regelmäßig.
Wie viele Gespräche hast du geführt, bis du dich für ihn entschieden hast dann? Also wie viel Aufwand ist das?
Ich habe 10 auf die Shortlist für mich genommen, 10 Bewerber bei Upwork und habe mit allen mindestens ein Gespräch gemacht, was meistens so eine Stunde oder anderthalb Stunden ging. Und habe dann sozusagen da nochmal gefiltert und habe dann 5 weitere auf die Shortlist genommen, mit denen zusammen ich so ein bisschen Recherche betrieben habe und die mir dann auch Angebote geschrieben haben, also detaillierte Angebote, was könnte was ungefähr kosten und auf was muss man achten und wie könnte die Zeitleiste aussehen, in der man bestimmte Milestones erreicht und habe mich dann auf der Basis entschieden, mit diesem einen Kollegen zu starten. Und ich würde sagen, der Aufwand war schon relativ hoch. Also ich glaube, ich habe bestimmt einen ganzen Monat nur in Calls und so verbracht, irgendwelchen Excel-Listen. Also war schon relativ aufwendig, wollte ich aber auch möglichst aufwendig machen, weil ich wollte schon die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der, den ich picke, dann auch wirklich optimal ist.
Dass du nur einmal suchst. Und genau. Wie stelle ich mir das vor? Der baut jetzt in seiner Werkstatt zu Hause Prototypen und schickt dir die dann rüber? Oder lässt man so ein Prototyp dann schon in Asien produzieren und hat da jetzt schon Hersteller evaluiert, die einem dann verschiedene Iterationen zu schicken? Wie läuft sowas ab?
Tatsächlich ist es so, dass man nach der Komponentenrecherche, die war dann quasi, als ich mit ihm gestartet bin, schon fertig. Wir hatten eine fertige Komponentenliste. Dann bin ich selber erstmal in Austausch mit den Herstellern gegangen, habe dann einfach über LinkedIn Produktmanager oder so kontaktiert und das hat auch ganz gut funktioniert. Und auf der Basis haben wir dann angefangen, erstmal so den elektronischen Schaltplan zu machen, oder eher der Entwickler. Und diesem Schaltplan bin ich dann wiederum zu Herstellern gegangen und habe erstmal gesagt, passt das so, müssen wir auf irgendwelche Sachen noch achten. Und aus dem Schaltplan haben wir dann die PCBs gebaut. Das Produkt besteht aus zwei PCBs. Einmal sozusagen so eine Art Hauptplatine, wo die ganzen Recheneinheiten drauf sitzen. Und dann der Platine, wo die LEDs und Fotodioden drauf sitzen, die dann sozusagen ja das Licht in die Haut emittieren und dann sozusagen das reflektierte Licht wieder einfangen. Und das lässt man sich einfach dann bei JLC, PCB oder irgendwelchen anderen Online-Herstellern bauen, so einen ersten Prototypen. Und mit diesem Prototypen, den man dann hat, kann man dann sozusagen anfangen, überhaupt erstmal Firmware zu entwickeln.
Ah, das heißt,
wenn dann alles funktioniert.
Ja, okay. Und in welchem Stadium befindest du dich da gerade? Also du hast ja, es gibt nach wie vor die Webseite mit der Waitlist. Da hast du 3000 Leute jetzt gesammelt. Du hast gesagt, es sind wieder deutlich mehr, wie auf der Webseite stehen, glaube ich.
Ja. Also es sind jetzt 5600 E-Mail-Adressen, aber ich habe so einen kleinen Filter gebaut, weil viele sich auch mehrfach angemeldet haben mit einer Gmail-Adresse und dann dem Plus-Operator, sag ich mal. Und das sind jetzt, ich schätze, so 5100 Unique, die sich da angemeldet haben. Und wir sind jetzt in dem Stadium, dass wir hoffentlich jetzt die finale Hardware oder die finalen Platinen haben. Die haben wir jetzt bestellt oder die wurden jetzt verschickt. Und ich hoffe, dass das sozusagen dann die letzte große Iteration ist. Und dass wir dann quasi mit diesem, dass die dann sozusagen sehr seriennah sind und dass wir dann anfangen können, wirklich mit den Platinen ins Testing zu gehen und vor allem dann auch diese Platinen in Richtung Zertifizierung zu verwenden.
Ich habe Fragen, du hast jetzt das bestellt, das Layout, dann dauert es 4 Wochen, bis du das hast und dann kannst du, und dann fängt,
teilweise bestellt länger,
man ja. länger und dann bestellt man 10 Stück davon, damit man da testen hat kann und verschiedene, damit du ein paar hast und er ein paar hat, oder wie läuft sowas?
Tatsächlich ist es so, dass die ausschließlich zu ihm geschickt werden, weil ohne Firmware laufen die sowieso erstmal nicht. Mhm. Und man braucht sozusagen einen gut funktionierenden Prototypen der Platinen, um überhaupt eine vernünftige Firmware bauen zu können. Das ist sozusagen so der Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Und ja, man bestellt dann immer 5 Stück. Oder wir haben, glaube ich, jetzt immer 5 Stück bestellt. Ich glaube, bei so einem großen Hersteller wie JLC, PCB braucht man das nicht zwingend machen. Wo es dann vielleicht interessanter ist, wenn wir in Richtung Produzent gehen, dass man sich von dem mehrere schicken lässt, um überhaupt bewerten zu können, ob der eine gleichbleibende Qualität produzieren kann.
Mhm. Ja klar, das hast du dann auch noch. Okay, das heißt, der aktuelle Stand ist, es wird nach wie vor Vorbestellungen, also es gibt noch gar keine Vorbestellmöglichkeit, du hast die Waitlist. Der Podcast kommt am Anfang Oktober raus. Wie ist dein Ziel? Ab wann gibt es einen Pre-Order sozusagen?
Das eigentliche Datum für die Pre-Order war der 24.09. Also quasi in 2 Wochen wäre das.
Ja.
Und das hängt allerdings jetzt, sage ich mal, hauptsächlich daran an der GmbH, die jetzt noch in Gründung ist. Mhm. Dadurch die erste GmbH, die ich gegründet habe oder Anfang des Jahres gegründet habe, die P2L S9K, die war halt super schnell gegründet und deswegen habe ich dann so gedacht, okay, Mitte August müsste als Gründungsdatum reichen. Allerdings ist die Firma bis heute noch nicht im Handelsregister eingetragen, das ist ein bisschen schlecht. Und wenn ich dann noch einkalkuliere, dass ich so Daten brauche wie Steuernummer, Umsatzsteuer, Identnummer, dann würde ich tendenziell sagen, ist der 24.09. leider unrealistisch. Aber ich würde behaupten, dass sehr zeitnah dann nach der Veröffentlichung dieses Podcasts Anfang Oktober die Pre-Order geöffnet wird. Und diese Pre-Order funktioniert ein bisschen nach dem Prinzip, also die ist auf jeden Fall geschlossen. Alle Leute auf der Warteliste bis zum Datum der Pre-Order kriegen einen Invite-Code und können mit dem Invite-Code vorbestellen. Und wenn sie vorbestellen, kriegen sie 2 weitere Invite-Codes, mit denen sie dann ja Freunde oder Familie sozusagen einladen können, auch vorzubestellen. Genau, das ist so der Plan. Also da habe ich im Grunde technisch alles für fertig. Mir fehlt im Grunde die fertige Gründung der GmbH mit allen möglichen Daten, okay, die ich dann noch brauche, um in den Verkauf zu gehen.
Mit was rechnest du da so, wenn du jetzt 5.500 auf oder 5.100, wenn es Alias heißt übrigens das offiziell, der Plus bei Gmail, oder das Plus, mit was ist so deine, hast du so eine Planung mit Worst Case, Best Case, wie viele von der Waitlist dann am Ende auch bestellen?
Best Case wäre 1.000, würde ich sagen. 1.000 bis 1.500 wäre Best Case, aber ich peile so 500 Vorbestellungen erstmal an. Das ist sozusagen erstmal mein realistisches Ziel, was ich gerne hätte. Das ist auch so ein bisschen bei dem Thema Produzenten finden und so waren wir jetzt ja noch gar nicht, aber das ist auch so ein bisschen das, wo ich in meiner gesamten Kalkulation immer mit gerechnet habe, wie viel kosten mich einzelne Bauteile, wenn ich davon 500 bestelle. Das ist immer so das Minimum-Bet, was ich sozusagen mir in meiner gesamten Kalkulation oder ein Gespräch mit potenziellen Produzenten ja immer angesetzt habe. Und deswegen wäre das auch mein Ziel, dass ich mindestens 500 verkaufe im Pre-Order.
Was wird die Pre-Order kosten? Die Frage der Fragen.
Der Preis wird 99 US-Dollar sein.
Krass, okay.
Das ist ein sehr guter Preis, vor allem vergleichsam zum regulären. Der reguläre Preis wird, wenn sich bei der Zollthematik nicht viel ändert, 179 US-Dollar sein, beziehungsweise 179 Euro inklusive Steuer. Und genau, man kann dann sozusagen gute 43-44% sind das, glaube ich, sparen, wenn man jetzt ein paar Monate sozusagen das Geld oder ein paar Monate bevor das Produkt wirklich rauskommt, sozusagen das schon vorbestellt.
Geld bei dir parkt. Ja, genau. Was ist so dein, also ich habe schon sehr viele Kickstarter-Sachen mitgemacht, muss ich gestehen. Ich habe damals sogar den Pebble mitgemacht und habe die Ouya mitgemacht, wer die kennt, so eine Spielekonsole. Mir fällt vieles schon gar nicht mehr ein. Und ganz viele davon habe ich gar nicht mehr oder es funktioniert nicht mehr, weil die Software nicht mehr geht oder die Firma verkauft wurde oder. Wie lange wird es dauern? Was denkst du, wenn jetzt dann die, im Optimalfall im Oktober die Vorbestellung möglich ist? Zu Weihnachten habe ich es wahrscheinlich noch nicht.
Das ist, also wenn im absolut optimalsten Fall würde das irgendwie Mitte Dezember verschickt werden, muss ich allerdings ehrlicherweise sagen, ist unrealistisch. Nach allem, was ich jetzt so in den letzten Monaten erlebt habe in der Thema Hardwareentwicklung und dass es viele Änderungen gibt oder dass es viele Ereignisse geben kann und dass jedes Ereignis halt nicht wie bei der Softwareentwicklung bedeutet, dass man ein paar Stunden länger noch einen Bug fixen muss, sondern das sind dann auch häufig Zeiträume von einer Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, die man verliert, wenn irgendwo was passiert. Deswegen würde ich sagen, ist eher wahrscheinlich, dass es dann im Januar irgendwie kommt.
Okay, verstehe. Aber das wäre ja auch schon cool. Also ich glaube, ich habe schon 4, 5, 6 Monate teilweise gehabt und dann kommt nochmal eine Mail, wird nochmal später und so weiter. Aber über Kickstarter willst du es nicht machen, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Genau, richtig. Das war am Anfang immer so mein priorisierter Kanal erstmal. Habe mich dann aber durch Gespräche mit anderen oder ich habe ein bisschen geschrieben mit Leuten, die schon auf Kickstarter gelauncht haben, habe mich dann erstmal dagegen entschieden, will aber nicht ausschließen, dass ich nicht zu einem späteren Zeitpunkt, ich sag mal, bevor, irgendwie dann im Januar, wenn man kurz davor ist, sozusagen die ersten Produkte zu verschicken, dann nicht doch auch nochmal irgendwie auf Kickstarter launch. Einfach für ein breiteres Publikum, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber jetzt erstmal möchte ich sozusagen exklusiv die Leute sozusagen bespielen, die jetzt auf der Warteliste sind.
Okay. Das heißt, du musst jetzt deine Webseite mal noch ein bisschen pimpen und einen Shop dahinter bauen oder einen Stripe-Formular oder sowas.
Genau, also diese ganze Stripe, also es läuft mit Stripe im Hintergrund. Es wird auch so sein, dass man nicht den vollen Betrag zahlen muss, sondern man muss nur einen Teilbetrag anzahlen. Und der Rest wird dann sozusagen automatisch abgebucht, wenn das Gerät versendet wird.
Auch ein Unterschied zu Kickstarter, da zahlst du ja, glaube ich, auch immer. Nee, da zahlst du, sobald das Projekt tatsächlich, wenn das Ziel erreicht wird oder sowas, glaube ich, ne?
Richtig. Und diese ganze Stripe-Logik und alles, was ich dafür brauche, das ist und schon fertig. Auch große Teile der Website, wie sie dann aussehen wird, ist eigentlich auch schon fertig. Also da im Grunde hängt es da hauptsächlich an der Gründung der GmbH, weswegen der 24.09. nicht machbar ist oder sehr wahrscheinlich nicht machbar ist. Genau.
Dann hoffe ich, dass zu Podcast-Release auf jeden Fall da ist, dass du da auch was von hast und ein paar Leute sich dann direkt durchklicken. Ja. Was mich jetzt ein bisschen, ich habe hier so eine Garmin Smartwatch, die 7 Tage Akkulaufzeit hat und ich habe immer die jetzt von den großen Herstellern von Apple und von Google, die vollgestopften Uhren, die ich jeden Tag laden muss, da hatte ich keinen Bock drauf. So, da bin ich ja wahrscheinlich genau das Zielpublikum. Was genau Kann ich denn oder kann das Psychband denn alles tracken?
Also das kann die Herzfrequenz erstmal tracken, Blutsauerstoffsättigung, Hauttemperatur, die Umgebungstemperatur, ja, dann die Herzfrequenzvariabilität ist ein ganz wichtiger Parameter und Atemfrequenz. Das sind ja immer so die Core-Metriken, die die Sensorik erfassen kann, zusammen mit ein bisschen Algorithmus auf dem Gerät. Und in der App selber können dann, achso, und was ich vergessen habe, ist natürlich, das hat einen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop, also Bewegung kann es auch messen. Und in der App selber können dann halt diese Rohdaten verwendet werden, um bestimmte Analysen zu machen. Zum Beispiel kann ich dann zusammen mit einem eigenen Machine Learning Modell, was wir entwickelt haben, oder was ich mit dem Machine Learning Entwickler zusammen gemacht habe, können wir erstmal erfassen, schläft der Nutzer oder ist er wach? Und wenn er schläft, in welcher Schlafphase befindet er sich? Ist es Tiefschlaf, REM-Schlaf oder leichter Schlaf? Diese Analysen laufen dann alle in der App. Und
lokal.
Lokal, genau. Und ich glaube, cool. Das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied. Insgesamt, die gesamte Datenspeicherung und Analyse und Verarbeitung, das findet alles lokal in der App statt. Und wenn ich es nicht anders möchte, dann bleibt das auch immer in der App. Und habe eine Exportfunktion, das ist eine SQLite-Datenbank, die da im Hintergrund läuft, dass ich die vollständig exportieren kann. Dann kann ich mir die irgendwo selber backuppen, wenn ich möchte. Oder es wird auch die Option geben, die Daten in regelmäßigen Abständen auf unseren Servern dann Ende zu Ende verschlüsselt zu backuppen. Falls ich mal ein Smartphone wechsle oder mein Smartphone kaputt geht oder so, dass ich dann die Daten nicht verliere.
Die Daten anschauen kann ich mir dann auch nur auf der App so. Du hast kein Cloud-Frontend, wo ich dann mir das nochmal am Desktop oder sowas anschauen kann. Der Use Case ist wirklich nur App. Ist das bei Whoop auch so?
Nee, bei Whoop ist es online only. Also in dem Moment, wo ich keine Netzwerkverbindung mehr habe, kann ich mir auch nichts mehr angucken. Mhm. Da wird sozusagen alles auf dem Server verarbeitet und auch gespeichert. Das führt dann zu so lustigen Sachen wie Anfang des Jahres war das mal, dass die Server-Outage hatten und dann konnte ich meinen Wecker nicht stellen, weil das Gerät hat so eine Vibrationsfunktion, wo man dann zu einer bestimmten Uhrzeit geweckt wird durch die Vibration. Aber ich konnte die Weckuhrzeit nicht mehr ändern, weil die Server offline waren oder nicht erreichbar waren. Und
da hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben mit der Cloud. Also so einen Wecker hätte ich jetzt dann doch lokal umgesetzt wahrscheinlich und die anderen Sachen vielleicht dann so gemacht, wie sie es beschrieben haben. Aber ja, okay.
Genau, und bei mir ist es so, ich habe mich ursprünglich mal für Local First sozusagen entschieden, weil ich das erachte, dass es aus Entwicklungssicht ein bisschen einfacher ist, wenn ich erstmal sozusagen mich ausschließlich auf die App konzentriere und nicht noch ein großes Backend-System mit einer Serverinfrastruktur und so dahinter bauen muss. Da habe dann aber gemerkt, dass für viele Leute das sogar ein Kaufgrund sein könnte, weil man damit Privacy natürlich automatisch auch privacy-mäßig wirklich auf dem besten Level unterwegs ist. Und seitdem ich das so ein bisschen herausgehört habe, sind das quasi so beides die USPs. Einmal, dass es kein Abo ist und dass das Local First ist.
Okay, dass es kein Abo ist, ist ja komplett gegen den Trend. Wo du jetzt gerade ist ja, keine Ahnung, muss ich für alles irgendwie eine Subscription abschließen, damit ich irgendwie überhaupt jemand herbekomme. Ich gebe dann ein Beispiel, wir haben hier eine Enthärtungsanlage im Haus und damit da ein Techniker kommt, um die zu warten, muss ich auch einen Wartungsvertrag machen. So. Also er kommt nicht nur einmal alle 5 Jahre, sondern will dann jedes Jahr kommen, so, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist. So. Und warum ist es für dich, also ich hatte neulich Everhome im Podcast, ich verlinke die Folge auch, die haben das ja so ähnlich gemacht. Die haben für 99 Euro so einen Stromtracker mit App und Backend und Web-App und alles ist dabei und ich zahle einmalig. Das ist ja schon verrückt, weil im Prinzip, wenn ich dir ein Support-Ticket schreibe, dann legst du ja schon drauf.
Das ist richtig. Natürlich kalkuliert man den Verkaufspreis so ein bisschen, dass natürlich eine Marge für App-Entwicklung, Wartung, Weiterentwicklung, Firmware-Entwicklung und so weiter existiert. Ich würde allerdings als ganz großes Gegenbeispiel zu dieser, ich sag mal, immer mehr Richtung Abo-Modell tendierenden Wirtschaftswelt, würde ich mal sagen, Apple zum Beispiel ist ein gutes Gegenbeispiel, die eigentlich einen ganz großen Teil ihres Revenues ausschließlich durch Hardwareverkäufe machen und natürlich den Nutzer dazu bringen, regelmäßig neue Hardware zu kaufen. Das ist natürlich dann die Idee dahinter. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, die ich so ein bisschen verfolge, dass man schon nochmal irgendwann ein Pro-Modell hat, was natürlich mehr Funktionen dann haben wird, dass man vielleicht auch nochmal ein, zwei andere Produkte hat, die gar nicht jetzt einen Tracker als solches sind. Zum Beispiel, was ich ganz konkret so als Idee habe, wäre eine Körperscanwaage, die dann quasi nicht nur Gewicht, sondern auch Körperfett und Muskelmasse und so ein Kram berechnen kann.
Gute Idee. Und dann das zusammenführt sozusagen,
diese Daten. Genau, richtig. Genau. Und diese Daten dann zusammenführen. Und dass man quasi über eine breitere Produktpalette plus dann halt auch regelmäßig neu erscheinende Produkte, die dann auch wirklich einen solchen Mehrwert für den Nutzer darstellen, dass er auch das gerne kauft. Und das wäre sozusagen, oder das ist ein bisschen mein Gegenmodell zu diesem reinen Abo-Modell. Plus, ich habe natürlich auch einen großen Teil der laufenden Kosten, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt eine komplexe Serverstruktur oder Infrastruktur bräuchte, dann diese Kosten habe ich einfach nicht.
Da hast du die App-Entwicklung sozusagen und eine neue Hardware-Iteration. Okay, ja. Habe ich soweit verstanden. Wie ist es mit der Marge? Kannst du da schon irgendwie was überhaupt dazu sagen? Wenn du jetzt sagst 99, da, ich weiß nicht, ist das schon der Selbstkostenpreis? Das ist wahrscheinlich auch schwer zu berechnen. Du hast ja jetzt einiges vorab schon investiert. Du hast gesagt, Produktdesigner, Hardwareentwicklung, Prototypen. Wie viel hast du da schon investiert? Kannst du das ungefähr sagen?
Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, so gute 30.000 Euro plus viel eigene Zeit natürlich. Das darf man auch immer nicht unterschätzen. Und also ich habe ja über die Monate auch kein eigenes Gehalt sozusagen mehr bezogen. Musste quasi aus den Ersparnissen, Rücklagen und dem Anteilsverkauf auch meine eigenen Kosten so ein bisschen decken. Aber ich sag mal, reine Projektkosten bisher so circa 30.000. Ich denke, dass wir bis zum Ende, wenn das sozusagen verkaufsfähig ist, so bei 60.000, 70.000 landen, kalkuliert, grob geschätzt. Und die 99 Euro sind tatsächlich so ausgelegt, dass ich, ja, das ist ungefähr der Preis für die Produktion von 500 Geräten. Also das wäre dann sozusagen der reine Produktionspreis plus eine ganz kleine Marge, womit dann quasi das Minus aus Entwicklung ein bisschen beglichen wird. Aber das ist nicht der Preis, womit ich sozusagen die Kosten dann bei so und so viel Verkäufen auf jeden Fall decken würde.
Ich habe es gerade auch mal nebenher ein bisschen berechnet. Du hast dann 330 Geräte, brauchst du bei 179 Euro für die 60.000 oder 335, okay.
Also mit Umsatz gleich zu sein, ne? Aber ja, man hat ja auch einen Produktionspreis.
Ja, hast du ja auch noch. Ja, ist schon... Wie beeinflusst denn das den Preis in der Produktion, wenn du anstatt 500 5.000 nimmst? Oder ist es da noch so geringe Mengen, dass die sagen, naja, wir könnten ab 100.000 über Reduzierungen und Rabatte sprechen?
Nee, so krass ist es nicht. Also man merkt das schon, wenn man statt 500.000 Sachen bestellt, ist schon ein Unterschied. Man muss aber auch dazu sagen, dass ganz viele Produzenten von vornherein schon absagen, weil für die weder 500 noch 1.000, aber auch 5.000 nicht lukrativ sind oder nicht interessant sind. Gerade in China ist es so, dass die auch lieber gerne so 10.000 im ersten Batch hätten, 10.000 Bestellungen. Da sind wenige bereit, sag ich mal, da drunter zu gehen und wenn dann zu ganz hohen Aufpreisen. Aber es gibt auch Hersteller, die sich so auf so Kleinserien spezialisieren und die auch tendenziell ein Interesse haben, dass das für die auch eher was Langfristiges ist. Dass die da, wenn das gut funktioniert und gut läuft, da auch langfristig vielleicht einen Kunden haben, der dann auch nochmal deutlich höhere Stückzahlen abnehmen kann. Genau. Und das macht dann schon einen deutlichen Unterschied. Ich würde sagen, wenn du 500 bestellst, wenn du 5.000 statt 500 bestellst, dann sind die Herstellungskosten so gute 25% niedriger.
Okay. Wie hast du das in deinem Roadmap vor? Wirst du so eine Testgruppe machen, die dann das finale Produkt testet, bevor du dann wirklich in Auftrag gibst? Weil das habe ich bei Kickstarter auch immer wieder mal gehabt, dass du ein Beta-Produkt bekommst und es dann halt Einschränkungen hat, nicht richtig funktioniert oder so. Sowas will man ja, glaube ich, nicht, weil dann hast du gleich den ersten Shitstorm, bevor es in den Verkauf geht, so richtig. Wie hast du das vor?
Das ist ja nochmal, um nochmal zurückzugehen zu dem Punkt, diese fertigen chinesischen Produkte, das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe. Weil für mich ist das etwas, was ich langfristig aufbauen will, diese Marke. Und wenn das erste Produkt schon schlecht ist, dann kann ich es eigentlich einstampfen. Und genauso wird es auch sein, die Leute, die das vorbestellen, im Pre-Order, die bekommen das finale Produkt. Also die bekommen nicht da irgendwie ein Vorserienmodell.
Testgerät.
Die kriegen das finale Produkt. Und so wie es dann quasi jeder im Nachgang für nochmal deutlich mehr Geld auch bekommt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man mit Prototypen, also gerade wenn jetzt so die Firmware in den nächsten Wochen Richtung finalen Stadium kommt, dann gibt es schon so, dass ich entweder bei mir im Freundeskreis, bei mir in der Fußballmannschaft oder so, ein paar Testgeräte einfach mal verteile und gucke, wie gut funktioniert das. Und dann wäre der nächste Schritt sozusagen mit Vorserienmodellen, vielleicht mit 2, 3 Influencern, Mikroinfluencern, ja, denen das zum Testen zur Verfügung zu stellen, um dann vielleicht nochmal so einen positiven Impact auf oder einen positiven Impact für die Werbung zu bekommen.
Mhm. Okay. Wie sehen die technische Daten eigentlich aus? Jetzt haben wir schon so viel über Software und so, hast ein bisschen gesprochen, Privacy und so weiter. Wie lang wird die Akkulaufzeit sein?
Mindestens 7 Tage. Vielleicht schaffen wir auch 10, aber in diesem Rahmen, so zwischen 7 und 10 Tagen.
Und da hast du eine Menge Sensoren drin und was für einen Prozessor läuft denn da und was gibt es denn da für Specs, so was weiß ich, CPU, RAM gibt es, das gibt es ja da auch wahrscheinlich.
Ja, gibt es auch, aber wenn man die Daten sagt, dann lacht man wahrscheinlich eher. Also das ist ein Nordic-Prozessor, das ist so eine MCU, die sowohl das ganze Thema Bluetooth-Kommunikation und so handeln kann und auch einen ARM, ich glaube ein Cortex M4 CPU hat mit 64 MHz, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hat dann, glaube ich, einen RAM von 64 Kilobyte und noch einen zusätzlichen Flash-Speicher von 512 Kilobyte. Aber wir haben noch zusätzlich einen extra Speicher drauf, damit die Daten zwischengespeichert werden können für so gute 3 Tage.
Bevor sie synchronisiert werden dann.
Genau, sodass man quasi nicht, ja, man muss jetzt nicht jeden Tag theoretisch die App mit dem Gerät verbinden. Das synchronisiert trotzdem im Hintergrund, wenn es in der Nähe ist. So einmal die Stunde oder so. Je nachdem, wie viel ja, Rechenzeit einem sozusagen das Betriebssystem zur Verfügung stellt im Hintergrund. Genau, aber damit man so die Rohdaten ein bisschen zwischenspeichern kann, haben wir noch einen zusätzlichen Speicher drauf.
Okay.
Und dann diese ganze Sensorik für die Pulsmessung, das stammt alles von AMS Osram. Das ist ja ein österreichisch-deutscher Hersteller. Und auch die Recheneinheit, die quasi das zurückgewonnene Lichtsignal aus der Fotodiode dann sozusagen in eine Pulswelle übersetzt. Auch dieser Prozessor kommt von AMS Osram. Und der schreibt dann quasi die gemessenen Daten in den Speicher. Und zusätzlich haben wir dann noch einen IMU, das ist sozusagen ein Beschleunigungssensor, ein Gyroskop in einem Modul und das ist von Bosch und der Temperatursensor, den wir dann haben, der ist auch von AMS Osram. Das ist sozusagen so ganz grob die Hardware selber, die quasi dann so, da ist noch ganz viel zusätzliche Hardware drauf, aber ich sag mal, das ist so die zentrale Hardware, um diese ganzen Daten zu messen, zu speichern und dann mit der Handy-App auszutauschen.
Und die Zertifizierungen, kümmerst du dich da drum? Also brauchst du eine Zertifizierung für das ganze Gerät oder sind jetzt die Sensoren von den Herstellern schon zertifiziert und du musst dich darum nicht kümmern?
Tatsächlich ist es so, dass man die Zertifizierung für das Gesamtprodukt braucht. Das muss ich sozusagen selber machen. Es gibt auch ganz viele Produzenten, die das mitmachen, also die dann quasi irgendwie ja einen Laborpartner haben, der dann diese Zertifizierung macht. Und man muss halt für ja, alle großen Märkte eine eigene Zertifizierung haben. Also für die EU brauche ich ein CE-Kennzeichen. Für den amerikanischen Markt brauche ich FCC. Das ist so ein bisschen Thema Strahlung. Wird da gemessen, ob das alles im Rahmen ist. Und dann braucht man für UK braucht man extra, das ist aber sehr ähnlich wie CE. Für Kanada braucht man eine extra Zertifizierung. Also eigentlich braucht man für jeden Markt eine eigene Zertifizierung. Ganz viele Zertifizierungen überschneiden sich aber auch ganz stark. Also es gibt auch Labore, die dann für, ich sag mal, die großen Märkte so ein Komplettpaket machen. Genau, aber da muss ich mich dann selber drum kümmern.
Das heißt, da beauftragst du einen Dienstleister und das muss dann auch irgendwie zwischendrin noch kommen, bevor du dann die Geräte verschickst, okay?
Genau.
Ja, das also, ist nicht so einfach.
Zu dem Thema kann man noch sagen, dass das natürlich auch, dass man zum richtigen Zeitpunkt sagen muss, jetzt gehen wir in die Zertifizierung, weil eine Änderung an irgendein Bauteil könnte schon eine komplette Neuzertifizierung benötigen. Ist nicht immer so, aber ist bei vielen Sachen, wenn man die ändert, könnte es sein, dass man quasi den gesamten Prozess neu durchlaufen muss. Das wäre natürlich schlecht. Deswegen sollte man das bestmöglichst dann erst machen, wenn man, ich sag mal, ein Vorserienmodell hat.
Mhm. Wenn es fast final ist. Genau. Was für eine Software läuft auf dem Gerät und die App selber, mit was hast du die gebaut? Also erstmal wahrscheinlich, du hast jetzt die Hardware beschrieben, was für eine Firma wird da drauf geflasht, in was wird die entwickelt?
Die wird in C++ entwickelt. Viele Bestandteile dieser Firmware kommen auch tatsächlich von den Komponentenherstellern selber, weil die dann selber Treiber und sowas liefern und auch selber Algorithmen, zum Beispiel AMS OSRAM bietet so eine Algorithmus-Suite an. Man muss dann pro Bauteil ein bisschen mehr bezahlen, bekommt dann aber, sag ich mal, schon eine sehr komplexe Softwarelösung dazu, um alle möglichen Parameter aus diesem Pulswellensignal auslesen zu können. Da haben wir sozusagen selber relativ wenig Entwicklungsaufwand, aber wir müssen quasi dann die Firmware bauen, wo dann diese ganzen zugelieferten Firmware sozusagen ineinander laufen und dann diese gesamte Datenspeicherung und sowas funktioniert. Und das läuft alles in C++.
Und die Handy-Apps, die hast du für Android und iOS mit Flutter gebaut?
Nee, mit React Native. Aber genau, es gibt dann eine App für iOS und Android. Und die Machine Learning-Modelle sind alle in Python und die laufen dann am Ende über die ONGS Runtime auf dem Gerät nativ.
Ja. Die App ist schon fertig von deiner Seite oder musst du da auch noch was dran machen?
Ich sag mal, die technische Struktur, Datenspeicherung, Analyse und so, das ist alles fertig. Jetzt gerade bin ich an dem Thema, das Design umzusetzen. Also quasi, dass jetzt nochmal das Visuelle da oben rüber gestülpt wird. Aber ich sag mal, die technische Architektur ist da schon sehr final.
Ja. Und das Design, und da machst du alles selber oder arbeitest du auch mit Freelancern zusammen? Machst du selber, okay.
Design mache ich tatsächlich selber. Genau, App-Entwicklung mache ich aktuell auch noch alleine, aber da bin ich jetzt so ein bisschen dabei, zu gucken, dass ich da noch eine weitere Person onboarde.
Okay, ich dachte schon. Und wie hilft dir da, also arbeitest du viel mit KI dann an der Stelle, auch schon im Entwicklungsprozess? Kann dir das Teile vom Coden abnehmen oder machst du tatsächlich alles selber?
Ich mache sehr viel mit KI. Auch im Programmieren, aber ich mache auch super viel im Thema natürlich Kommunikation, Marketing habe ich super viel mit KI gemacht. Ich sag mal, die Website-Struktur, wie sie dann für den Pre-Order kommt, so ein bisschen das Wireframing oder das Konzept dahinter, das kommt, habe ich mit KI gemacht. Und in der Programmierung selber verwende ich auch viel KI. Ich habe mir zum Beispiel ein eigenes Bluetooth-Modul gebaut, was sozusagen die native Bluetooth-Funktionalität in Swift und Kotlin abstrahiert auf eine React-Native-Basis. Und da habe ich super viel mit KI gemacht, weil das Thema native Programmierung habe ich zwar auch schon vor einigen Jahren mal mich intensiver mit beschäftigt, aber da war ich auch nicht mehr ganz up-to-date. Und da muss ich sagen, hilft einem natürlich KI schon ganz enorm, um, ich sag mal, kleinere Probleme zu lösen und, ich sag mal, dann eine fertige TypeScript-API, sag ich mal, für Bluetooth zu abstrahieren auf die native, auf das native System.
Die meisten Leute, die ein fertiges Produkt haben, das sind ja da auch zusammen in so einer Bootstrapping-Community, die haben schon ein fertiges Produkt und die haben aber keine Kunden. Jetzt hast du 5000 Leute auf der Waitlist ohne ein Produkt. Wie hast du das gemacht? Also wo hast du überall das Thema vermarktet? Was waren da so die Hauptkanäle? Sind es ja noch nicht Kunden, sondern sind Interessenten, aber wo hast du die aufgebaut?
Tatsächlich größtenteils bei Reddit. Also ich bin damals, als ich die Landingpage gelauncht habe, habe ich in verschiedenen Subreddits ein paar Kommentare geschrieben. Größtenteils, also zum Beispiel, es gibt so ein Subreddit Fitness-Trackers Deutschland, glaube ich, und Fitness-Trackers für international. Und da gab es halt ein paar Beiträge, ich suche mal eine Alternative für Whoop. Ich möchte keinen Ring tragen, ich möchte keine große Watch tragen. Und da habe ich dann kommentiert, hier, ich arbeite an so einem Produkt. Darüber ist sozusagen der allererste Traffic gekommen. Und mittlerweile ist das ein bisschen gestreut. Ganz viel kommt auch direkt über Google Suchen. Und zwischendurch hatte ich dann auch mal so Traffic Spikes, als Whoop zum Beispiel das Fünfergerät veröffentlicht hat und in der Community so ein kleiner Shitstorm entbrannt ist. Dann haben ganz viele nach Whoop-Alternativen gesucht und da habe ich dann krasse Aufschläge gehabt. Das war so ein Zeitraum. Oder jetzt neulich, Polar hat jetzt gerade ein neues Gerät vorgestellt, was ein bisschen enttäuschend war, weil sie, ich sag mal, eine ältere Generation an Sensor verwenden. Also bei den neueren Laufuhren und so haben sie einen neuen Sensor und dieses Produkt, was sie jetzt gelauncht haben, ohne Display, verwendet den alten Sensor. Man kann deswegen zum Beispiel keine Hauttemperatur messen oder Blutsauerstoff. Und auch nach so einem Event merke ich dann, dass ganz viele dann nach einer Alternative suchen, weil sie jetzt gedacht haben, Polar bringt jetzt die Whoop-Alternative raus. Ist nicht passiert. Und dann habe ich auch da wieder ein bisschen Traffic. Und da kommt ganz viel über Google, dann also direkt. Aber ich würde sagen, der Hauptkanal ist nach wie vor Reddit.
Ich habe ja gerade nebenher mal gegoogelt nach Whoop-Alternative. Da gibt es jetzt mittlerweile echt schon ein paar interessante Sachen. Du hast es Polar hast du angesprochen. Das hat interessanterweise auch den gleichen Preispunkt, diese 179,90. Ja. Und von Garmin soll auch was kommen, habe ich hier gelesen. Also das sind ja schon die Großen, mit denen du da konkurrierst. Das ist ja wahrscheinlich auch schon gar nicht so einfach, mit deren Marketing-Power zu konkurrieren. Ne? Die haben wahrscheinlich, du hast Influencer angesprochen, dann haben die wahrscheinlich PR-Kontakte und kriegen hier mal kurz irgendwelche Nennungen. Hier bin ich bei Deal Doktor, hier den, die hatte ich auch mal im Podcast übrigens. Da ist ein Amazfit, das ist eine Amazon-Eigenmarke oder ist das so ein,
Das ist ein chinesisches Gerät, Amazfit. Ja. Das ist sozusagen das ist der erste Hersteller, der wirklich eine Alternative zu Whoop rausgebracht hat. Ich würde sagen, diese Marken haben aber alle eins gemein. Für die ist dieses Produkt einfach nur ein ganz kleiner zusätzlicher Baustein in ihrer riesigen Produktpalette. Und dementsprechend wenig Fokus legen die eigentlich auch drauf, dass sie am Ende wirklich eine Whoop-Alternative sind, weil eine Whoop-Alternative wird man nicht durch das Gerät und dass man kein Display hat, sondern durch die App und durch die Auswertung. Und gerade wenn ich mir jetzt Garmin zum Beispiel angucke, die haben natürlich auch einen krassen Fokus auf Läufer, auf Laufuhren. Natürlich ist deren App dann auch mehr auf dieses Thema ausgerichtet, wo Polar zum Beispiel hat auch einen ganz großen Fokus auf das Thema Sport und Fitness. Und das ist deren Hauptfokus in der App. Und das hat mir das auch gezeigt. Ich hatte mir dieses Amazfit Helio Band, heißt das, glaube ich,
bestellt. Stimmt, ja.
Das kostet sogar nur 99 Euro.
Mhm.
Und das ist hardware-technisch, ist das ein super Gerät, muss man wirklich sagen. Und auch die Sensorik, auch in so ein paar Tests, wo die das verglichen haben mit einem EKG-Brustgurt und so, ist super akkurat, was die Herzfrequenzmessung angeht. Aber die App ist halt, und das Schlaftracking und so, das ist halt lange nicht auf dem Niveau, wo das bei Whoop ist. Und dementsprechend ist das für jeden, der einen Whoop verwendet hat, erstmal keine Alternative. Für Leute, die vielleicht gerade in diesen Bereich reinkommen, ist das vielleicht schon eine Alternative, um erstmal zu starten. Aber ich glaube, das ist so deren größte Schwäche. Und bei Garmin wurde lange gemutmaßt, dass sie so einen Wearable rausbringen. Ohne Display haben sie auch, aber das ist einzig und alleine fürs Thema Schlafen gedacht. Also das ist nur zum Tragen nachts. Das ist quasi ein Ergänzungsprodukt zu einer großen Uhr. Also ich kann dann quasi nachts die Uhr ablegen, verwende dann diesen Sleep Indexer, ist das, glaube ich. Und am nächsten Morgen nehme ich den wieder ab und trage wieder meine Uhr. Und quasi die Metriken aus der Nacht dann immer noch da.
Auf der einen Page habe ich jetzt hier, sorry, das ist nochmal Ansprecher, aber habe ich eben nochmal so einen Vergleich gefunden dann auch. Es gibt diese ganz teure Whoop Live, heißt die, glaube ich, die kann noch ECG und Blutdruck. War jetzt nicht auch bei der Apple Watch da irgendeins von den zwei Sachen drin? Und warum ist es so kompliziert? Also das hast du jetzt nicht drin, richtig? Beides?
Ja, so kompliziert ist das gar nicht. Das ist bei uns, oder das habe ich entschieden, EKG könnten wir theoretisch, also ECG wäre EKG.
Okay.
Das könnten wir theoretisch anbieten. Rein von der Sensorseite kann unser Gerät das theoretisch. Aber das ist natürlich ein nochmal deutlich höherer Entwicklungsaufwand. Und da man natürlich jetzt erstmal ein erstes Gerät launchen will und das eine Funktion ist, auf die man schon verzichten kann, die man jetzt, die bei vielen Leuten ist das jetzt kein Kriterium, um ein Gerät zu kaufen. Zumindest hat es meine Recherche so ein bisschen ergeben. Deswegen haben wir darauf verzichtet. Blutdruck ist tatsächlich nochmal dann auch softwareseitig nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist auch sehr aufwendig. Also da muss man vor allem dann natürlich auch super viel in klinische Studien gehen und so, damit das am Ende wirklich auch funktioniert.
Und bei Apple ist es ja. Kannst du das softwaretechnisch nachrüsten, wenn du nächstes Jahr dann das machen willst?
Dafür müssten wir eine Anpassung an der Hardware vornehmen, weil wir zusätzliche Elektroden am Gerät bräuchten.
Okay.
Auf der Unterseite und auf der Oberseite, wo man dann sozusagen die Finger von der Hand anlegen kann. Wäre potenziell für mich vielleicht interessant, entweder in einer zweiten Generation oder in einem Art Pro-Gerät.
Verstehe.
Was ich zum Beispiel zusätzlich noch auf der Liste habe, ist nicht nur das Thema Hauttemperatur, sondern tatsächlich Körperkerntemperatur. Das können viele Wearables nicht oder eigentlich ganz wenige können das nur. Da gibt es auch mittlerweile Hardware für, die das machen kann, aber das wäre halt, dann auch wieder ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Auch das wäre etwas, was ich so dann erstmal in die Zukunft geschoben habe, was man vielleicht in einer weiteren Generation dann herausbringt.
Achtung, du hast Fieber, sozusagen.
Ja, genau. Das ist natürlich, man muss dazu sagen, die Körperkerntemperatur ist, was Gesundheitsbewertung angeht, nochmal viel elementarer als eine Hauttemperatur. Weil eine Hauttemperatur natürlich auch super stark von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird. Genau.
Okay. Ja. Wie wirst du das später mal vertreiben? Also mal angenommen, die Pre-Order-Phase ist rum. Kann ich es dann nur auf der Webseite bestellen? Verschickst du es aus deiner Garage? Wie hast du das vor später? Kann ich auf Amazon das über wie heißt es nochmal hier, einlagern bei Amazon und dann Fulfillment bei Amazon heißt es, FBA, kann ich es dann bei Amazon kaufen?
Das weiß ich noch nicht genau. Also mal erstmal auf der eigenen Website ist klar. Es gibt auch tatsächlich schon einige Distributoren, die sich bei mir gemeldet haben, die das gerne in verschiedenen Märkten, also zum Beispiel aus Indien hat sich ein relativ großer Distributor bei mir per E-Mail gemeldet, der Interesse hätte, sozusagen den exklusiven Vertrieb für Indien zu übernehmen und dafür sogar jetzt schon Geld zu bezahlen. Das könnte ich mir vielleicht für ein paar Märkte vorstellen, gerade da, wo das rein rechtlich, was Steuerrecht und sowas angeht, komplex ist zu verkaufen. Aber ansonsten möchte ich eigentlich eher dieses Direct-to-Consumer verfolgen, also über die eigene Website. Kaufen die Nutzer das? Am Anfang wird das aus einem Fulfillment Center in Deutschland alles verschickt, per Luftfracht dann. Aber langfristig, je nachdem, wie sich das entwickelt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, vielleicht ein zusätzliches Fulfillment Center in den USA oder so zu haben. Weil das muss man dazu sagen, auf der Warteliste sind so gute 50% aus den USA und gute 30% aus der EU. Der Rest verteilt sich so ein bisschen über Kanada, Australien, Indien, so.
Okay. Ja, ich verstehe. Also das, was kann ich eigentlich, wird es am Ende, zum Start nur ein Modell geben? Ich glaube, du hast auf der Webseite auch verschiedene Bänder geteasert, verschiedene Farben. Habe ich da, kann ich von Anfang an hier so ein Bundle mit 5 Farben dazu bestellen?
Oder genau, entscheide ich mich für eine? Im Pre-Order funktioniert das so. Also im Pre-Order muss ich auch nochmal dazu sagen, wird es auch so sein, dass es ein exklusives Band noch dazu gibt, was es nur für die Pre-Orderer gibt.
Das Rainbow-Band. Oder wie wird das aussehen?
Rainbow wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es wird ein bisschen ausgefallener sein. Wie es ganz genau aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich habe da so ein paar Ideen. Und ansonsten gibt es am Anfang 5 Farben und 2 Materialien. Also okay. Es wird einmal ein klassisches Nylon-Stretch-Material ist das. Davon gibt es alle 5 Farben. Und dann gibt es zusätzlich ein schwarzes Band, sehr wahrscheinlich zusätzlich ein schwarzes Band, was aus ein bisschen mehr Polyester ist, was wasserabweisend ist. Ist ein bisschen angenehmer, wenn ich das beim Schwimmen trage oder so. Mhm. Weil das ist, ja, das trocknet, das braucht quasi keine Zeit zum Trocknen danach. Ja.
Du hast jetzt diesen indischen Kollegen angesprochen. Hast ja jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit wahrscheinlich schon generiert. Haben sich schon andere gemeldet, die da einsteigen wollen und die investieren wollen in die Firma oder die, ja, von den Größeren, die jetzt so Konkurrenzprodukte bauen und launchen, so Whoop-Alternative haben wir gerade gelernt, wird häufig gegoogelt, ist ja wahrscheinlich schon was, wo du Aufmerksamkeit generiert hast. Hat sich jemand gemeldet?
Von den großen Herstellern hat sich so keiner gemeldet, aber es haben sich einige gemeldet, die Interesse haben zu investieren, tatsächlich. Habe ich aber bisher nicht weiter verfolgt erstmal. Ich will eigentlich erstmal das Produkt launchfähig machen, paar Pre-Order-Verkäufe machen und dann könnte man nochmal überlegen, ob man strategisch jemanden dazu nimmt, muss aber nicht zwingend. Genau, aber von den großen Konkurrenten hat sich jetzt keiner aktiv bei mir gemeldet.
Woran würdest du das festmachen, ob du ein Investment jetzt nehmen würdest oder nicht? Ich meine, das könnte dir wahrscheinlich helfen, wenn du jetzt sagst, hey, ich muss, keine Ahnung, 10, 50, 20.000 bestellen und die auf Lager legen. Da musst du hier bei der Bank anrufen und sagen, hey, ich brauche 300.000 Euro für die Produkte, die ich nächste Woche verkaufe. Dann wird die Bank ja auch sagen, Edgy Badge, woher weißt du, dass du die verkaufst? Ne? Da gibt es ja so viel Wettbewerb. Also ist wahrscheinlich schwierig, dafür eine Finanzierung zu bekommen, vielleicht aber auch möglich. Wie gehst du da vor? Also nach was für Kriterien?
Ganz klar gehe ich danach, teilt er die Strategie, die ich verfolge. Also würde der, also ich habe keine Lust, jemanden sozusagen an Bord zu nehmen, der dann, weil vielleicht das Umsatzwachstum nicht so ist, wie man sich das vorstellt beim Investment, dann sagt, okay, wir machen jetzt doch ein Abo-Modell oder ihr müsst jetzt ein Abo-Modell machen oder so. Ich möchte schon jemanden, der sozusagen ein bisschen die Idee dahinter teilt. Und dann würde ich schon auch jemanden eher nehmen, der vielleicht auch strategisch interessant ist. Also ist halt, kommt er jetzt aus dem Thema Logistik vielleicht, das kann interessant sein, aber kann natürlich auch durchaus aus dem Thema Marketing oder so kommen. Eher so ein, vielleicht dann einen strategischen Partner reinzunehmen, einen strategischen Business Angel oder so. Das fände ich in meiner aktuellen Lage interessanter, weil den Rest, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, kann ich auch noch einen guten Zeitraum selber finanzieren. Also ich bin da jetzt nicht drauf angewiesen, dass ich dringend unbedingt jetzt einen brauche.
Hast du es auch nicht vor, wahrscheinlich. Also nur wenn es wirklich passt sozusagen, genau. Nehme ich daraus. Okay.
Das muss natürlich zwischenmenschlich passen, der muss sich ein bisschen mit dem Produkt identifizieren können und natürlich muss das auch bewertungstechnisch dann passen.
Hast du jetzt während der Entwicklungszeit schon irgendwelche Fuck-Ups gehabt, wo du gedacht hast, hey, was mache ich hier eigentlich, ist das das Richtige? Jetzt haben wir ein paar Wettbewerber, die auf den Markt bekommen, schon angesprochen, während du das entwickelst und denkst dir wahrscheinlich auch jedes Mal, fuck, jetzt haben die das auch gemacht und zu dem Preis oder mit dem Feature-Set und sind es so Momente oder gab es noch andere?
Ist auf jeden Fall so. Gerade bei dem Amazfit-Launch habe ich so gedacht, Alter, für 99 Euro das Produkt, das ist krass, werde ich niemals hinkriegen. Auf der anderen Seite war das natürlich nochmal wieder zusätzlicher Antrieb, weil dann liest man sich nach 2 Wochen so die ersten Testergebnisse oder Testberichte durch, guckt sich YouTube-Videos dazu an und bekommt dann immer mehr eigentlich so die Bestätigung, dass das die Hardware gut ist, aber halt, dass es bei der App und so, dass es da Schwächen gibt. Und bei mir war von vornherein eigentlich der Fokus, dass ich die App auf das Whoop-Level bringen will. Die Hardware natürlich logischerweise auch, aber die Hardware war für mich immer nur so 30-40% von dem Gesamtergebnis. Und diese Bestätigung habe ich schon ein bisschen bekommen, aber es gibt natürlich auch richtig viele Fuck-Ups. Also alleine das ganze Thema, den richtigen Hardwareentwickler am Anfang auszuwählen, das war schon, da macht man sich super viele Gedanken, da schläft man auch die eine oder andere Nacht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man dann den Entwickler ausgewählt hat, ich hatte von vornherein ein gutes Gefühl, aber gerade wenn dann sozusagen, wo dann das allererste Problem so ein bisschen oder die allererste Herausforderung dann so ein bisschen aufgetreten ist, da hat man dann schon so gedacht, wäre das mit dem und dem vielleicht auch passiert? Vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch. Aber das ist natürlich dann schon so, wo man sich dann Gedanken macht, ist das jetzt so geil? Die meisten Gedanken mache ich mir aktuell eigentlich, weil wir jetzt schon im Zeitplan, ich sag mal, gute 4 Wochen, vielleicht sogar 5 Wochen hinterherhängen. Und ich eigentlich am liebsten, also nach meinem ursprünglichen Zeitplan hätte ich sehr gerne Mitte September die Pre-Order gestartet. Und dann auch Mitte September tatsächlich schon einen fertigen, funktionierenden Prototypen. Also mit unserer Firmware, unserer Hardware, dass das funktioniert. Vielleicht noch nicht das finale Gehäuse und auch noch nicht vielleicht noch der finale Akku oder so. Aber das hätte ich schon gerne gehabt. Das haben wir leider nicht geschafft bisher. Das ist dann schon, da macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken. Klappt das alles so oder wie lange dauert das noch? Dann wird man ungeduldig. Genau. Aber insgesamt bin ich da doch relativ entspannt aktuell.
Hast du irgendjemand im Freundeskreis oder Mentorenkreis, der dir da hilft? Du hast ja jetzt beschrieben, du kommst eigentlich aus einer anderen Ecke, machst jetzt Hardware. Hast deinen Vater angesprochen, der was mit Elektrik oder Elektronik gemacht hat, weiß nicht mehr genau. Dann, also gibt es da jemand, der dir hilft und wo du dir Feedback holen kannst? Tauschst du dich mit jemand aus?
Ich habe einen guten Freund, der ist mal in einer ganz anderen Branche unterwegs, aber ich sag mal, der macht so Energieprojekte, erneuerbare Energien, in Volumen, da träumt man von. Und dem unterhalte ich mich eigentlich relativ viel insgesamt über dieses Thema Geschäft und Prozesse und sozusagen Herausforderungen, wie sollte man vielleicht ein bisschen besser drauf reagieren und so. Und dass es halt immer wieder diese Stolpersteine gibt und so, was man sich am Anfang immer nicht so vorstellt. Über diese Themen unterhalte ich mich super viel mit dem. Und da würde ich schon sagen, das ist schon so, der ist so gute 10 Jahre älter als ich. Das ist schon für mich dann immer wieder lehrreich, mich da mit dem zu unterhalten und so ein bisschen auch seine Sicht der Dinge zu bekommen. Und genau, aber ansonsten so, ich sag mal, Leute aus dem direkten Branchenumfeld habe ich jetzt nicht so. Ich habe mich relativ intensiv mit, die waren ja auch bei dir im Podcast von Bilateral, die diese Vibrationscontroller für
die Therapie machen, die
genau,
EWS,
die Therapie.
EDM, nee, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Mit dem Benji davon, mit dem ja. Habe ich mich sehr intensiv unterhalten. Der hat auch mir sehr viele gute Tipps für Produzenten gegeben. Mit einem von dem könnten wir wahrscheinlich auch zusammenarbeiten oder wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Und genau, da sammelt man so ein bisschen und dann bei LinkedIn schreiben mir manchmal auch welche und wenn ich deren sozusagen Lebenslauf für interessant erachte, dann unterhalte ich mich auch super gerne mit denen eine Stunde und saug dann alles auf, was die mir so ein bisschen an Tipps und Tricks und so vielleicht mitgeben können. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen, hört sich ja auch schon ein bisschen an, dass du da ein bisschen Neuland betrittst, nicht nur für dich, sondern auch was so jetzt die Strategie vom Produkt betrifft, ist, glaube ich, auch schon wichtig, sich da irgendwie Feedback zu holen. Und dann hast du, ja, wie sieht so deine Arbeitswoche aus? Hast du einen normalen Arbeitsalltag mit 40 Stunden? Dann arbeitest du mit dem Kollegen in Irland zusammen, haust eher mehrere Stunden rein am Wochenende, willst du es endlich fertig bekommen? Na, teilweise wartest du jetzt auf den Notar, ist ja auch blöd, aber wie ist so dein Arbeitsalltag?
Also erstmal prinzipiell habe ich eine normale Woche, aber ich würde schon sagen, dass keine 40 Stunden, sondern eine normale 60-Stunden-Woche so ist. Man unterschätzt, glaube ich, oder viele so aus meinem Umkreis, die sozusagen eine normale Festanstellung haben, unterschätzen auch, dass man vielleicht 40, 45 Stunden am Rechner sitzt. Das wirkt dann erstmal normal. Aber dass man sich halt auch in ganz anderen Situationen noch über so viele Sachen Gedanken macht und sich Notizen macht und irgendwie auf dem Handy irgendwas recherchiert oder so. Also ich würde sagen, dass aktuell so eine 60-Stunden-Woche ist. Aber aus der Erfahrung heraus, als wir sozusagen unsere GmbH gebaut haben oder GbR am Anfang, da hat man auch mal 80 Stunden oder mehr gearbeitet. Da habe ich aber relativ schnell dann auch gemerkt, dass das auf Dauer nicht gesund ist. Und deswegen versuche ich schon, das in einem Rahmen zu halten. Aber natürlich arbeitet man am Wochenende mal eine Stunde oder zwei. Und unter der Woche abends vielleicht, wenn man vom Sport nach Hause kommt oder so, auch nochmal ein, zwei Stunden.
Ist das so deine Erholung? Dein Ausgleich ist dann Sport und da testest du dann auch die verschiedenen Bänder sozusagen.
Genau, also ich spiele Fußball in der Mannschaft richtig, habe dann sozusagen zweimal die Woche Mannschaftstraining und spiele noch Tennis, das ist aber ein bisschen mehr hobbymäßig, versuche aber da auch einmal die Woche zum Training zu gehen und das ist schon dann ein Ausgleich, um mal ein bisschen abzuschalten.
Ja gut, da hast du dann vielleicht auch noch ein Training oder spielst noch mit einem Kumpel, dann kommt was zusammen und auch ganz wichtig für den Ausgleich. Ja, Phil, mega. Ich bin super gespannt auf das Release und dann auf die Vorbestellung. Wie hast du Wünsche oder Ziele, wo du dir gesagt hast, ich brauche die und die Vorbestellunganzahl, damit es überhaupt dann in finalen Stage geht. Ich will nächstes Jahr so und so viel Geräte verkaufen, damit ich ein Pro-Gerät oder die Waage dann angehen kann für, keine Ahnung, 26, 27. Oder ist das alles gerade so ein bisschen noch im Fluss?
Ich habe schon mein kurzfristiges Ziel ist es, erstmal so rund 500 jetzt in der ersten Vorbestellungsphase zu verkaufen. Und dann mittelfristig, so für das nächste Jahr, ist in dem Moment, wo wir das launchen, möchte ich schon eigentlich so oder peile ich so 3.000 bis 5.000 Geräte schon an, die ich gerne verkaufen möchte. Und langfristig wäre das schon oder ist mein Ziel, dass ich so 25.000 bis 30.000 aktive Nutzer habe, die dann das Gerät gekauft haben und dann auch ja dauerhaft jeden Tag benutzen.
Kannst du es überhaupt sehen am Ende, ob die es dauerhaft benutzen, wenn sie es gekauft haben? Weil du hast jetzt die Daten gar nicht so richtig.
Nur bedingt kann man das sehen. Also ich könnte
bei Firmware-Updates oder so, dass du siehst, die leben noch oder so.
Genau, wenn Firmware-Updates installiert werden oder worüber man es aussehen kann, ist, wenn die dann tatsächlich die Backup-Methodik verwenden, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das verwendet, dann kann ich es halt auch zumindest ein bisschen nachvollziehen.
Mega cool. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde es mir bin auf der Liste und das hört sich auf jeden Fall nach einem Produkt an, das ich mal ausprobieren möchte. Haben wir irgendwelche Themen noch gar nicht getoucht? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es irgendwas, was du noch platzieren möchtest?
Eigentlich so nicht. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel abgehakt. Ich glaube, wir haben gerade über das Thema Neuland noch ein bisschen gesprochen und ich glaube, das eigentliche Neuland in diesem Projekt ist so ein bisschen, dass ich mit extrem wenig Personal versuche, hier in diesem Hardware-Bereich was zu starten, wo alle anderen bisher immer eigentlich oder viele Leute immer die Aussage getroffen haben, du brauchst von schon Pre-Seed, du brauchst Venture Capital und du brauchst erstmal, sag ich mal, 1 Million, um überhaupt das Produkt auf den Markt zu bringen.
Na, du bist ziemlich lean unterwegs.
Genau, da versuche ich das gerade so ein bisschen lean zu machen und so ein bisschen den Gegenbeweis anzustellen, dass man ein Hardware-Produkt auch mit wenig Leuten und mit deutlich weniger Kapital machen kann.
Alles klar. Also ich drücke dir die Daumen, dass das mit Zeitplan alles passt und dann hoffen wir, dass so zum Release eben die Vorbestellung möglich ist und dass dann der ein oder andere hier vielleicht Interesse hat und vorbestellt. Ich drücke dir die Daumen und vielen Dank fürs Teilen der Geschichte.
Ja, super. Danke dir, dass ich hier sein durfte.
Alles klar, dann mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 142. Wir gehen auf die 200 zu. Naja, Spaß. Dauert noch ein bisschen, aber tatsächlich habe ich jetzt, ich sehe gerade im Kalender Termine bis im Dezember. Also bis Folge 155 ist alles soweit mal klar. Falls du trotzdem Vorschläge für spannende Gäste hast, kannst du mir die natürlich gern schicken an hallo@happy-bootstrapping.de oder das Kontaktformular auf der Website. Falls du Hilfe brauchst bei Cloud, DevOps, Skalierung deiner Infrastruktur, kannst du dich auch gerne melden. Das mache ich nämlich mit meiner Firma WeManage. Da gibt es auch einen Link in den Shownotes. Und ja, nächste Woche habe ich das Vergnügen, mal wieder mit dem Sebastian Röhl zu sprechen. Mit dem habe ich vor über 100 Ausgaben gesprochen. Ich glaube in Ausgabe 42. Seine wird dann 143 und wir sprechen darüber, was bei ihm alles passiert ist inzwischen Zeit mit seiner HabitKit-App, was er sonst noch alles macht, was er noch versucht hat, wie er die App zum Wachsen gebracht hat, ist viel passiert bei ihm und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem Sebastian in Folge 143. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.